Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Heute spreche ich mit Bastian Gierul. Er ist Geschäftsführer von Octopus in Deutschland. Octopus, das sagt sicherlich einigen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas. Das ist ein Anbieter, ein erfrischender Anbieter auf dem Energiemarkt. Bastian ist mir, Stichwort erfrischend, mit seinen Posts auf LinkedIn aufgefallen. Die sind erfrischend und manchmal auch kämpferisch. Und jetzt haben wir endlich Zeit gefunden für ein Gespräch. Und dann tauchen wir doch gleich ein. Hallo Bastian, wo treffe ich dich an?
Hallo Burkhard, du triffst mich im Office an, tatsächlich bei uns in München, an einem kühlen, aber fast sonnigen Tag.
Ja, ich habe eben noch euer Bild gesehen. Dominik ist ja auch quasi im Hintergrund dabei, sei hiermit auch gegrüßt. Ich bin mit dir sozusagen oder auf dich gekommen, weil ich selber auch Full Disclosure Octopus-Kunde bin auf Lanzarote mit dem Haus. Hier in Deutschland nicht. Vielleicht wird das ja noch was. Aber was ich bei euch sehr geschätzt habe, ist einfach die erfrischende Art, wie ihr auftretet, wie ich finde, auch den Energiemarkt aufmischt. Und ich habe mir mal gedacht, ein bisschen mit einem Augenzwinkern, ich will die Episode nennen Energie für Veränderung. Und du weißt ja selbst, der Podcast fokussiert sich ja sehr stark auch auf das Thema Selbstführung. Starten wir doch mit einer ganz persönlichen Frage, die ich manchmal erst im Laufe des Podcasts stelle, aber ich starte bei dir mal gleich. Wo nimmst du eigentlich die Energie her?
Ja, das ist eine gute Frage. Die wird mir öfter gestellt. Ich bin ja nicht nur Geschäftsführer von Octopus Energy hier in Deutschland, sondern auch Vater von zwei kleinen Kindern, eine 6-Jährige und ein 4-Jähriger, was auch relativ viel Energie braucht. Wo nehme ich die Energie her? Tatsächlich, was ich über die Jahre gemerkt habe, ist, was mir Energie gibt, ist einerseits, wenn es nach vorne geht, also wenn ich ein Team um mich habe, wenn ich ein Unternehmen in einem Unternehmen bin oder wie in dem Fall das führe, wo es vor allem darum geht, Neues zu machen, Sachen anzutreiben. Ich bin ein sehr getriebener Mensch. Ich bin nicht jemand, der Sachen verwaltet oder der irgendwie mal guckt, ob mal einer guckt, sondern ich möchte Sachen verändern und machen. Und durch dieses Momentum gewinne ich auch immer irgendwie selber wieder an Energie oder mehr Energie. Und die andere Sache ist, und das ist das Thema Energiemarkt, und du hast es auch schon so ein bisschen angeteasert, ist durch, sagen wir mal, konstruktive Konfrontation. Also wenn es wirklich darum geht, Sachen zu verändern, wenn es da eine Situation gibt, wo man sagt, hey, die Situation, die wir vorfinden, ist nicht gut und die müssen wir verändern, daraus kriege ich auch sehr viel Energie.
Ja, ich glaube, eine große Rolle spielt, wenn ich das richtig raushöre, sicherlich auch das Team. Also ich hörte ja eben schon, bei euch kommt man durchaus gerne ins Office, weil dort auch eine Kultur entsprechend ist. Also das Umfeld gibt ja auch Energie.
Absolut. Also ich glaube, wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde im Homeoffice oder wenn ich diesen Job, und das gibt es ja auch durchaus in diesen Positionen, dass man das in einem Remote-Setup macht, das würde mich sehr viel Energie kosten. Also der tagtäglich hier die Gespräche mit dem Team, sich Sachen zu überlegen, Sachen anzuschieben, auf dem kurzen Dienstweg Entscheidungen zu fällen und dann halt auch sofort zu sehen, wie da eine Bewegung reinkommt. Ja, sofort dieses menschliche Feedback auch zu bekommen, ob Sachen gut sind oder nicht gut sind oder wie man Sachen irgendwie nochmal vorantreiben kann. Und wenn man halt eben in einem Team von Leuten, die Sachen bewegen wollen, halt auch eben diese Motivation spürt. Ja, ja. Daraus ziehe ich halt auch wahnsinnig viel Kraft.
Ist ein interessanter Punkt. Ich hatte mit Markus Albers, der sich ja unter anderem auch mit den Arbeitswelten beschäftigt, aus Berlin, mit Markus unter anderem über das Thema eben, gibt es eigentlich eine Rückkehr ins Büro? Ja, nein, wie muss man Kultur verändern? Wo wir gerade dabei sind, wie habt ihr darauf reagiert, die Leute, ich sag mal, entweder wieder ins Büro zu bekommen oder im Büro zu halten? Ist es euch leicht gefallen? Habt ihr was Besonderes getan?
Also ich finde, wir hatten nicht so eine wirkliche Back-to-Office-Situation, weil das für uns eigentlich immer eher so war, dass wir eine Phase halt hatten, wo klar war, wir können nicht ins Büro oder nur sehr wenig ins Büro. Und selbst da haben wir Lösungen gefunden, also so dieses Minimum, was man damals machen konnte, mit entsprechender Trennung und Vorbereitung und Hygienesituationen. Und selbst da hat man das gemerkt, dass viele Leute schon auch damals eigentlich immer wieder zurück wollten. Ja, jetzt hier in München oder auch in Berlin haben die wenigsten Leute riesige Häuser, in die sie sich zurückziehen konnten, sondern sitzen halt in ihren Wohnungen. Ich weiß auch, damals saß ich in meiner, das hatten wir damals noch, Zwei-Zimmer-Wohnung in München. Da war man schon froh für, immer wenn man mal wieder einen Slot im Office hatte, dass man hingehen konnte. Und als dann halt irgendwie das gefallen ist, haben wir eigentlich den Großteil der Leute hier im Office wieder gesehen, ohne eine aktive Back-to-Office-Initiative fahren zu müssen. Und auf der anderen Seite sieht man es schon auch. Also es ist, natürlich gibt es Leute, die gerne sagen, ja, ich arbeite lieber von zu Hause. Und ich glaube, man muss auch Flexibilität zeigen, unterschiedliche Arbeitswelten und Lebenswelten. Da kann der Arbeitgeber wahnsinnig viel tun, insbesondere wenn es um Kinder geht, um Betreuung geht. Aber auf der anderen Seite, und das ist, habe ich ja auch schon gerade anklingen lassen, wir sind ein extrem schnelles Unternehmen. Wir sind extrem agil. Das ist so ein bisschen das Geheimnis von Octopus, dass wir teilweise wöchentlich entscheiden, was sind die wichtigen Dinge, was hat sich am Markt verändert, wie müssen wir darauf reagieren. Wenn man da nicht da ist, wenn man nicht im Office ist, wird es schwierig, damit zu kommen.
Ja.
Und das ist eine Sache, die merkt man hier relativ schnell, wenn man bei uns ist. Ist so, hey, man kann durchaus so der Klassiker 3 Tage im Office, 2 zu Hause oder auch anders flexibilisieren. Aber im Kern merken die Leute sehr schnell, wenn ich nicht regelmäßig hier bin, kriege ich sehr viel nicht mit. Und viele Menschen, glaube ich, mögen das auch, dass man eben diese Energie und dieses Momentum wirklich spürt. Und daher ist es so, würde ich sagen, wir hatten nie wirklich so dieses so, wie kriegen wir die Leute denn jetzt endlich wieder zurück, sondern es hat sich sehr natürlich wieder gefunden bei uns.
Ja, ist das, ich habe ja nun auch ganz viele Menschen schon im Podcast-Interview selbst seit der Pandemie gehabt, ist ja auch schon ein paar Jahre wieder her. Auf der anderen Seite auch als Beratungskunden, gerade wenn es so um Veränderungen geht, auch so um Hightech-Unternehmen wie Fintech oder Software. Viele haben mir erzählt, die Geschäftsführung dort, dass die Identifikation einfach auch extrem leidet, wenn die Leute nicht vor Ort sind. Also ich habe mal so scherzhaft gesagt, es ist dann egal, was du dir aufs T-Shirt drucken lässt. Das kannst du ganz schnell wechseln, das T-Shirt. Das hättet ihr damit ja vermieden. Das heißt also, die Verbindung, ich will nicht sagen die Bindung an das Unternehmen, sondern die Verbindung mit dem Unternehmen war also, wenn ich die richtig verstehe, immer schon da.
Genau, die war immer schon da und die, aber ich würde es sofort so unterschreiben. Das ist so, wenn alle remote verteilt sind, es gibt immer Beispiele, wie das gut funktioniert, ja. Mhm. Und ich würde das auch gar nicht in Abrede stellen. Aber für uns haben wir gemerkt, und es ist jetzt nicht nur Octopus Energy hier in Deutschland oder hier in München an diesem Standort, sondern weltweit, dass wir einfach besser arbeiten, wenn wir zusammen sind, dass jeder die Mission, die Vision stärker mitnimmt, dieses eben genau, ja, sich integriert fühlt in ein Team. Mhm. Und so funktionieren wir Menschen ja auch. Wir sitzen ja nicht alle in unseren kleinen Höhlen vereinzelt schon seit immer und treffen uns ab und zu mal, ja, wie irgendwie so, keine Ahnung. Das ist kein gutes Tier, irgendwie so eine Wanderschildkröte, die sich nur alle 100 Jahre zum Paaren trifft, sondern wir sind halt Gesellschaftswesen, ja, und das merkt man auch in einem Office, das hat ja jeder Standort von uns, und wir haben ja mehrere Standorte hier in Deutschland, aber auch weltweit, hat eine sehr, also sind, der Vibe ist immer gleich, man ist sofort in einem Octopus-Office, aber dennoch ist es ein bisschen unterschiedlich, also dieses regionale Couleur kommt raus und es formt sich halt dadurch, dass sich halt irgendwie Menschen zusammenfinden und Identität ausprägen.
Mhm. Ich wollte dich eben gefragt haben, ich bin ganz drüber weggekommen, woran du denn jetzt eigentlich im Moment arbeitest, aber ich sag mal, wenn man die Nachrichten liest, dann ist es fast, liegt es fast auf der Hand. Es ist eine chaotische Zeit, jetzt natürlich erst recht auch wieder durch den Krieg. Was heißt durch den Krieg? Wir haben einfach Multikrieg, wir haben Multikrisen, sowas in der Art, Klammer auf. Da hilft das Office vielleicht manchmal auch mit einem Kollegen drüber sprechen zu können und sich auch ein bisschen Zuversicht und Zutrauen wieder abzuholen. Aber woran arbeitest du konkret jetzt gerade?
Das ist eine gute Frage. Also man kann es so in 2 Teile aufteilen, wenn man will. Also das eine ist einfach Wachstum. Das ist also eines meiner zentralen Aufgaben, ist halt irgendwie sicherzustellen oder zu fördern, dass wir weiter wachsen. Wir sind jetzt, ich glaube, es ist in Deutschland immer schwierig, anhand von Zahlen, die es nicht gibt, zu messen, aber ich glaube, wir sind einer der, wenn nicht sogar der schnellst wachsende Energieanbieter in Deutschland und das wollen wir natürlich auch beibehalten. Und das ist in dem einen Bereich jetzt erstmal Angebot von Energie, Strom, Gas. Aber natürlich auch im Bereich Smart Meter Installation und Wärmepumpeninstallation, EV Charging und so. Also wir haben ein sehr breites Portfolio, das an allen Fronten voranzutreiben und erfolgreich zu machen. Und auf der anderen Seite, und vielleicht, das muss man noch ergänzen, als weiteren Punkt da ist, trotzdem sicherzustellen, dass wir trotz all diesem schnellen Wachstums immer noch das Beste für den Kunden und die Kundin machen und das Energie und der Energieanbieter sind mit der besten Kundenzufriedenheit weiterhin. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es halt wirklich, ist es so ein bisschen so die Energiewende vorantreiben.
Ja.
Was sehr, sehr, sehr mannigfaltige Aufgabe ist. Und da geht sehr viel auch drüber zu sagen, okay, aufzuklären, in den Dialog zu gehen. Du hast es vorher erwähnt, sei es jetzt auf LinkedIn einfach quasi Meinung zu vertreten, aber auch in Gesprächen mit Regierungsvertretern und Marktvertretern sich mich zu begeben, um da halt irgendwie zu zeigen, hey, was kann man machen? Wie kann die Energiewende funktionieren? Was wissen wir auch schon als Octopus aus anderen Ländern? Also in Großbritannien sind wir der größte Energieanbieter des Landes und haben schon sehr viel im Bereich Erneuerbare, Flexibilisierung und eben Energiewendelösungen umgesetzt, die gut funktionieren und das halt auch irgendwie so zu zeigen und nach Deutschland zu bringen, das ist Kern meiner Aufgabe.
Also ich glaube, es war der Mythos von Sisyphos von Camus, wo mehr oder weniger der letzte Satz war, man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Das muss man bei dir, glaube ich, auch, oder? Weil das ist ja schon so beinhart zum Teil, wenn ich das sehe, welche Kommentare auf LinkedIn sind, wo ich dann denke, boah, du musst aber auch ein dickes Fell haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wie ich ja schon gesagt habe, das ist ein bisschen mein Vorteil. Ich nehme halt meine Energie auch aus so einer Konfrontation heraus. Also auch zu sehen, so hey, okay, das ist jetzt nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, ich ziehe mich zurück und jetzt habe ich keine Lust mehr, sondern zu sagen, nein, da gibt's halt noch was zu tun. Wir müssen aufklären, wir müssen das Thema vorantreiben. Wo ich aber auch das, also ich bin tief davon überzeugt, dass es der richtige Ansatz ist, den wir vorantreiben. Und ich sehe das ja auch in unserem Unternehmen, auch weltweit und in anderen Unternehmen, wie positiv das vorangeht, wie Energie aus erneuerbaren Quellen günstiger ist, wie es Lösungen gibt, dass wir Flexibilität nutzen, um Kosten zu ersparen und um im Endeffekt für Verbraucherinnen und Verbraucher Energiekosten nach unten zu treiben. Das funktioniert. Und jetzt müssen wir es halt nur noch umsetzen. So, und ich bin sehr positiv, was diese Umsetzung angeht, weil ich nämlich nicht, ich bin nicht so pessimistisch, weil ich nicht glaube, dass die Regierung, welche auch immer es ist, wirklich federführend ist, so einen Wandel heranzutreiben oder voranzutreiben.
Ja.
Wir haben jetzt zwei sehr unterschiedliche Regierungen jetzt hintereinander gehabt. Die einen extrem pro Erneuerbare, die jetzige teilweise ein bisschen skeptisch, könnte man sagen. Das hat aber nicht wirklich, also den absoluten Ausschlag nicht gegeben. Und ich glaube jetzt auch nicht an diese ganze irgendwie so Doomsayers, die jetzt da draußen auf LinkedIn von früh bis spät schreiben, die Energiewende ist tot und die Frau Reiche hat die Energiewende getötet. Die Energiewende wird von den Verbrauchern und den Verbraucherinnen vorangetrieben. Wenn ein Produkt gut ist und besser als ein anderes und günstiger als ein anderes, dann werden die das kaufen. Und Politik kann diesen Prozess leichter oder schwerer machen, aber sie kann ihn nicht aufhalten. So, meine größte Sorge ist tatsächlich, dass wir gerade eben auf politischer Ebene, dass da verschätzt wird, wie unabwendbar der Wandel ist, der kommen wird. Wir befinden uns momentan in einem absoluten Systemwandel, genau auf diesem X-Punkt, wo ein altes System verschwindet und ein neues System kommt. Und mit diesem neuen System Elektrifizierung, ja, Mobilität, Heizen, alles, was darum noch dazugehört und eben erneuerbare Energiequellen, dieses neue System wird sich durchsetzen. Und das ist aber ein Systemwandel, das ist immer mit ein bisschen Schmerzen verbunden, weil sich irgendwas anderes wegfällt. Und jetzt kann man natürlich so lange für das Alte kämpfen und diesen Prozess und diese anstrengende und schmerzvolle Phase so lange verzögern, wie es nur irgendwie möglich geht. Oder man kann sich hingehen und sagen, okay, wir sehen das und wir verändern das jetzt. Ja, und wir schauen, dass wir schneller in die Veränderung kommen, mit weniger Resistenz. Die Veränderung wird kommen.
Ja. Also nebenbei, da bin ich bei dir auch in meiner Einschätzung. Ich beobachte das natürlich als Berater von CEOs, Geschäftsführern und so weiter. Eine Frage, die mir daraus auf die Zunge kommt, wenn man so will, die ich dir gerne stellen möchte, ist: Wie sorgst du selbst für dein persönliches Trendradar? Also ich finde es interessant, sage ich mal jetzt ein bisschen neutral, wie unterschiedlich die Führungskräfte, die ich so kenne, zum Beispiel mit der Veränderung in KI, Digitalisierung, Sensorik und so weiter umgehen. Die einen haben für sich selbst auch durchaus mit KI-Unterstützung, ja, wie soll man sagen, so verschiedene Trendradars. Also wirst du ja wahrscheinlich auch haben. Ich habe sowas irgendwie sowohl von Perplexity als auch mit ChatGPT, dass ich sage, gib mir mal ein wöchentliches Radar, welche Entwicklungen du im Bereich Coaching siehst, die für mich eine Rolle spielen könnten. Oder gib mir eine zusammenfassende Einschätzung, welche Veränderungen sich ergeben in Bezug auf den Arbeitsmarkt oder ähnliche Sachen. Also ich habe verschiedene Agenten einfach laufen, die mich da beraten, wenn man so will. Wie machst du das? Habt ihr das persönlich Menschen zugeordnet? Hast du deine eigenen Agenten mittlerweile laufen? Ich fällt mir gerade ein, die Frage.
Ich glaube, also da kommt ein bisschen drauf an, was du was dann da so Trends sind. Ich glaube, viele Trends oder jetzt auch wirkliche Innovationen, sagen wir jetzt mal im Energiemarkt oder sowas, da ist natürlich so die Frage, wie praktikabel ist denn das schon? Ja, also viel von den Themen, mit denen ich mich beschäftige, sind Trends, die einfach schon seit den letzten 20 Jahren anhalten. Sowas wie zum Beispiel Batteriepreise sind über die letzten 20 Jahre auf 90% oder 95% gefallen. Ja, so was bedeutet denn das? Was passiert? Was sieht man durch diese Langzeitentwicklungen? Ja, nicht, was ist jetzt letzte Woche irgendwie Neues rausgekommen, sondern was sind so Langzeitentwicklungen und was sieht man dann vielleicht, dass man sagt so, okay, das ist jetzt mal die Batterie, also die Preise von Batterien, wie wir sie jetzt haben, und dann sieht man aber am Horizont schon die nächste Art von Batterie, also so Solid State Batteries, die noch mal günstiger werden, und was kann man daraus für Entwicklungen quasi absehen? So, da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen KI-Agent, der mir das jeden Tag sagt. Ansonsten ist es für mich viel einfach mitlesen, mitschauen, also gerade auch Social-Media-Kanäle, LinkedIn. Innerhalb unseres Unternehmens sind wir relativ gut daran, sei es jetzt innerhalb von Deutschland, aber auch dem Gesamtunternehmen Octopus halt, überall, wo so Sachen aufkommen, wir teilen das, wir sharen das, ja, sei es in den Management-Circles, sei es irgendwie über Länder hinweg. Von daher so, da ist sehr viel Austausch, und so komme ich an Sachen, ohne dass ich jetzt irgendwie nochmal so einen AI-Agent anschmeißen muss.
Also das, glaube ich, ist ein spannender Punkt und auch ein Mehrwert dabei. Du hast es eben ja schon mal gesagt, du kannst Entwicklungen im weltweit beobachten, einfach weil ihr in zahlreichen Ländern seid, und damit hast du ja deine Scouts sozusagen, hast du ja überall. Und das wäre auch eine Frage gewesen, die aber jetzt zum Teil schon beantwortet ist, aber vielleicht kannst du es ja nochmal ausführen. Ihr trefft euch dann sozusagen regelmäßig, wahrscheinlich auch nicht nur auf der Geschäftsführerebene, sondern auch über Themen oder Ähnliches, um euch eben länderübergreifend dann über solche Sachen noch auszutauschen, oder?
Ja, absolut. Also Octopus Energy ist generell wie ein großes multinationales Unternehmen. Ich glaube, und das ist schon ein bisschen her, aber unser Founder und Global CEO Greg Jackson hat mal vor einigen Jahren sich mal irgendwie, ich glaube, vor das britische Parlament oder sowas gestellt und gemeint, Octopus Energy is like Amazon with a heart. Der Teil ist sehr wichtig. Ja. Und das ist ein ganz guter Vergleich. Also dieses, wenn man als Unternehmen von, in unserem Fall, Texas bis Tokio auftritt, dann, und das nicht multinational strukturiert, sondern eigentlich wirklich international, also viel Austausch. Und das ist, sei es jetzt auf Management-Ebene, aber auch, dass wir auf Business-Unit-Ebene tauscht man sich extrem viel aus. Ja, wir versuchen alle regelmäßig auch in Großbritannien zu sein oder in den anderen Ländern, wo wir sind, damit man wirklich auch voneinander lernen kann. Und das ist natürlich einmal so, wie machen wir Sachen, was war erfolgreich? Also nehmen wir jetzt mal Marketing als Beispiel. Wir haben eben nicht nur ein Team hier sitzen, das in Deutschland lernt, welche Marketingkampagnen besonders gut funktionieren und welches Messaging gut ankommt und worauf die Kunden anspringen, sondern weltweit. So. Ja. Und Sachen, die in Texas oder die in Italien gut funktionieren, abgesehen vielleicht von der Sprache, vom Inhalt, lassen sich eigentlich fast immer gut in die anderen Länder transferieren, und dann hat man schon ein Visual, dann hat man halt irgendwie ein Messaging, kann das umsetzen, und das ist jetzt in dem Beispiel so, aber das geht auch, wenn wir sagen, hey, die Kollegen in Italien haben Energy Communities vorangetrieben, wo man halt irgendwie kleine Communities haben, die gemeinsam PV-Erzeugung teilen. Das können wir uns anschauen, wir können gucken, wie kann man das nach Deutschland bringen, und haben eigentlich schon, weiß ich nicht, sagen wir mal 80% in einem Idealfall, dass man einfach kopieren kann, und die restlichen 20% muss man noch auf den Markt anpassen.
Ja, also das, denke ich, ist ein großer Vorteil dabei, auch nicht dann sozusagen nur auf den eigenen Bauchnabel zu schauen. Ich finde, wenn ich euch von außen betrachte, dann habt ihr einige Vorteile. Ihr habt den Vorteil, ihr seid immer noch relativ frisch am Markt. Ich nehme das wahr, weil ich habe auch andere Kunden im Energiebereich, mit denen ich arbeite. Naja, die kommen dann vielleicht, weil sie CEO geworden sind, die kommen dann in Organisationen rein, die ja schon sehr etabliert sind, die es dann oft einfach schon seit 100 Jahren gibt oder ähnliches. Und da hast du vielleicht dann auch sehr große Skepsis und Widerstände in der eigenen Organisation. Den Startvorteil habt ihr ja allemal. Zudem habt ihr ja dann, so verstehe ich dich und auch so höre ich dich auch sozusagen und lese dich, ihr habt ja auch eine kämpferische Ader im Sinne von, wir sind dann davon überzeugt, was wir tun, und so gehen wir auch in den Markt rein. Also ihr habt Mission und Vision Vorteile, wenn man so will, und ihr seid noch relativ stark, noch relativ frisch, sagen wir mal so. Sehe ich das richtig?
Absolut. Also ich weiß es ja selber manchmal, natürlich relativ einfach uns hinzustellen, gerade wenn es um Tech geht und Sachen, die wir können, die vielleicht andere Anbieter noch nicht können oder nicht können, ist natürlich immer leichter, mit einem System sich hinzustellen, das vor ein paar Jahren auf der grünen Wiese gebaut wurde, als ein Legacy-System, das halt jetzt irgendwie 100 Jahre alt ist und gut, die IT-Systeme hoffentlich nicht, aber zumindest die letzten 30 Jahre alt ist auf jeden Fall noch ein Teil davon im System, und aber vor eins von 15, und jetzt kann man auch nichts mehr verändern. So verstehe ich, und das ist ein Riesenvorteil von uns, für uns, ja. Es ist auch nicht so, als wären wir davon gefeit. Selbst als junges Unternehmen, wir den Drive, den wir haben, und diese Start-up-Mentalität, die muss man sich auch jeden Tag erarbeiten. Also nur anzunehmen, dass nur weil man sie hat, dass sie da bleibt, das ist sehr gefährlich. Und tatsächlich, vielleicht kann ich das noch zu ergänzen zu den Sachen, die ich jeden Tag mache, ist das eine der Sachen. Ja, also wirklich sicherzustellen, dass wir in diesem Spirit bleiben, dass wir diesen Mindset beibehalten. Wir sind jetzt über die letzten 2,5 Jahre haben wir uns verzehnfacht, was unsere Kunden angeht. Also auf die oder beziehungsweise über die 1 Million Kunden gewachsen. Wir sind aber auch verzehnfacht haben wir uns nicht mit Mitarbeitern, aber wir haben uns auf jeden Fall verdoppelt.
Ihr seid jetzt bei wie vielen, vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer?
Wir sind so bei um die 800 bis 900 Mitarbeiter drinnen. Und weltweit ist Octopus so bei 10.000, glaube ich, 11.000. Und ich finde es immer schwierig, weil ich finde, das ist so keine Zahl, mit der man oder andersrum, viele stellen sich ja hin und sagen, wir haben jetzt schon 100, wir haben jetzt schon 500 Mitarbeiter, ja, als würde das irgendwas bedeuten. Ich glaube, wichtig ist zu sagen, okay, wer es geschafft hat, das größte Wachstum mit den wenigsten Mitarbeitern zu machen, der hat gewonnen, als andersrum. Ja. So genau, aber nichtsdestotrotz, wir sind 4 Standorte über Deutschland, genau, wir haben jetzt an die 900 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Da muss man schon auch aufpassen, dass man nicht Schritt für Schritt sich in so eine Richtung entwickelt, dass man sagt, okay, wir haben mehr Prozesse, wir haben plötzlich mehr Strukturen, wir haben Entscheidungszyklen, wir verlieren jeden Tag ein bisschen von dem, was es heißt, ein agiles Startup zu sein. Und das nicht nur ist das was ich jeden Tag versuche beizubehalten, es ist tatsächlich auf globaler Ebene auch was, also Greg Jackson ist da wahnsinnig hinterher zu sagen, das ist der eine große Unterschied zu allem, was wir machen, ist dieser Mindset, diese Startup-Mentality, diese Agility und damit auch die Geschwindigkeit. Also wir können, wenn ich jetzt heute hier aus dem Raum rausgehe und mir die 4 Leute oder die 3 Leute, die ich brauche, schnappe, um ein neues Produkt rauszustellen, einen neuen Tarif zum Beispiel, ja, und das kann sogar, also irgendwie sogar ein intelligenter, sagen wir mal, Ladetarif, dann kann ich den innerhalb von 2 Wochen, habe ich da einen Prototypen, den wir mit den ersten Leuten vertesten können, und spätestens, eigentlich würde ich den liebsten innerhalb von 2 Wochen auch launchen und an den Markt bringen, aber spätestens im Monat ist der draußen und ich kann den umsetzen. So, das ist eine Geschwindigkeit, die sehe ich bei keinem anderen Anbieter da draußen oder fast keinem. Das ist so ein bisschen, genau, das ist so ein bisschen die Secret Sauce an der Stelle.
Ja. Vielleicht können wir das ja mal umdrehen, wenn wir haben ja unter den Hörerinnen und Hörern viele Führungskräfte, auch Inhaber von mittelständischen Unternehmen, die im Moment ganz gut zu knabbern haben. Also wenn ich jetzt vielleicht metallverarbeitendes Unternehmen bin, merke gerade, ich bin doch zu stark abhängig von der Automobilindustrie. Die Probleme erreichen mich auch. Ich habe Schwierigkeiten dabei, meine Zuversicht zu behalten. Vielleicht an der Stelle ein kleiner Positionswechsel von dir. Wie nimmst du die gegenwärtige wirtschaftliche Situation wahr? Also vor allen Dingen auch in Bezug auf die Chancen, weniger in Bezug auf die Risiken. Und Wo siehst du da vielleicht auch den einen oder anderen Appell in Richtung Mittelstand? Ihr seid ja sehr stark auf Endkunden ausgerichtet, aber ihr seid ja auch ein Unternehmen unter anderen Unternehmen und ihr seht ja auch die Stimmung im Land und ist ja auch die Frage, du hast eben gesagt, ist ja auch Lobbyarbeit und so weiter, aber wenn ich jetzt mittelständische Inhaberin wäre eines metallverarbeitenden Betriebs, ja, was könntest du mir sagen? Wie kannst du mir einen Hinweis geben, meine Zuversicht fördern?
Ha, das ist eine schwierige Frage. Also ich möchte mir eigentlich nicht anmaßen, jemand aus dem Unternehmen, wo ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert, irgendwelche Tipps zu geben. Ich glaube, Zuversicht ist halt immer so ein bisschen was anderes. Also es ist so oft, was ich merke, oder was ich auch gesehen habe in meiner Vergangenheit, ja, gar nicht so sehr, was andere machen, ist, dass man ist schnell in Unternehmen, wo man eine Realität geschaffen hat, eben meistens durch viele, viele, viele Jahre und auch ein Mindset hat und ein Selbstverständnis hat. Und dann verändern sich die Gegebenheiten außen drum und dann hat man und durch diesen Mismatch auf einmal passiert es halt, dass man plötzlich auch nicht mehr weitermachen kann, wie man es bisher gemacht hat. Und dann ist es oft ganz schwer zu sagen, in dieser Krisensituation zu sagen, so, jetzt machen wir alles anders. Mhm. Ja, so, weil da ist vielleicht das Kind eigentlich schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen.
Ja.
Ja. Und von daher wäre immer mein Appell, und ich weiß, das ist super schwierig, ja, ist eben immer zu versuchen oder auch nach und nach, und ich weiß, es ist super schwierig, ist zu sagen, hey, wie schaffen wir denn die Agilität und die Flexibilität, ist es das Einzigste, was man als Unternehmen heutzutage wirklich haben kann, das gegenüber einem Konkurrenten ein heraussticht. Mhm. Ja? Und wirklich zu sagen, okay, was ist es denn, wie können wir es uns runter fokussieren? Wie können wir es schaffen, dass wir, du hattest das vorher mit den Trends, ja, dass man Entwicklungen, die man wahrnimmt, das müssen ja nicht immer nur Trends sein, auf die man aufspringt, aber Entwicklungen, die man wahrnimmt, wirklich optimal ausnutzt. Ja. Mhm. Und es ist so Sachen, also, und jetzt komme ich wieder zu uns als Beispiel, ist wirklich dieses Thema, dass man jeden Montag in der Früh, also heute, vor diesem Meeting tatsächlich, sitzen wir fast 2 Stunden im Management-Team zusammen und wir gucken uns an, was ist in der letzten Woche passiert, ja, Reportings, die wir haben, sehr, sehr top-levelig, nicht zu strukturiert, damit man da auch nicht in irgendwelche Aufgaben verfällt, die man eigentlich gar nicht braucht, aber wir schauen uns das an und wir gucken so ein bisschen, was sehen wir, was in diese Woche und die nächsten Wochen, vielleicht nächsten 2 Wochen passiert und wo müssen wir heute Entscheidungen fällen, was wir verändern und was wir anders machen. Ja,
ja.
So. Und das ist bei uns zum Beispiel, wie hat sich der Energiemarkt, das Pricing verändert über das Wochenende? Was sagt die Wetterprognose? Was haben wir für Kundenstimmen bekommen in den letzten Wochen? Ja, wo merken wir, dass Kunden Fragen zu X oder Y mehr haben? Ja, oder wo wir vielleicht irgendwas nicht gut gemacht haben? Wo sehen wir in der Presse irgendwelche Entwicklungen, auf die wir ausspringen können? Was haben wir mitbekommen, was Konkurrenten da draußen machen, auf die wir aufspringen können? Und vielleicht schneller sein können als die. Also ein Punkt, den ich ja immer liebe, ist, wenn Unternehmen rausgehen und verkündigen, was sie bald machen werden. Ja, bin ich ja eh kein großer Fan von, zu sagen, was man machen will. Sondern man sollte das drüber reden, was man gemacht hat. Aber das ist sowas wäre, dass das schauen wir uns natürlich an und sagen, oh spannend, das und das Unternehmen möchte ganz gerne einen bidirektionalen Ladetarif rausbringen, der irgendwas Besonderes kann. Können wir das schneller machen? Mhm. Können wir das in den nächsten 2 Wochen ein Produkt rausstellen? Und so drauf reagieren wir dann auf diese Opportunities. Und ich glaube, so zu arbeiten ist, und ich weiß das, weil wenn wir Leute reinheiern ins Unternehmen, ist das für fast alle extrem fremd und die brauchen alle so eine Anpassungszeit.
Brauchen eine Weile, ja.
Die brauchen eine Weile. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Unternehmen so arbeiten. Und das mag jetzt erstmal für stahlverarbeitenden Mittelständler extrem abwegig klingen und ist es vielleicht auch, von daher, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber da gibt sicherlich eine Abwandlungsstufe davon, auf die man da sich einigen kann. Und wenn das jetzt nicht wöchentlich ist, bestimmt mehr als, keine Ahnung, 2-Jahres-Plan oder sowas, ja. Wie es dann teilweise gemacht wird.
Ich finde das ein spannender Punkt, weil das, was du gerade sagst, bestätigt das, was ich neulich mit einem Kollegen, der sich auf das Thema Innovation und Strategie der Innovation auch fokussiert, der sagt, viele von den klassischen Unternehmen haben einfach keine Innovationsstrategie und dann auch keine Haltung und damit auch keine Rituale sozusagen. Also das wäre für mich der eine Punkt. Dir ist es oder euch ist es ja gelungen, das quasi in die Organisation reinzuholen. Also wenn ich bei euch jetzt mit der Tarnkappe dabei gesessen hätte, hätte ich euch dabei erlebt, wie ihr sowas praktisch heute Morgen gemacht habt. Bei sehr konservativen Unternehmen ist meine Erfahrung, dass vielfach die Leute dort gar nicht, entweder die Fähigkeit nicht haben, diese Flughöhe zu halten, also nicht komplett abgehoben zu sein, aber auch nicht so in diesem Nitty-Gritty des Alltags dann wieder zu sein. Diese Flughöhe musst du erhalten und musst sagen, das hat Relevanz. Ein Begriff, den ich immer sehr mag, oder eine Frage, ist das relevant für uns, das gemeinsam auch einzuschätzen. Ihr habt, ich weiß gar nicht, habt ihr sowas wie Beiräte noch in eurer Konstruktion? Also wo ihr wirklich Externe habt, die jetzt nicht wie ein Aufsichtsrat die Verantwortung haben, aber die sagen, naja, wir haben einen anderen Blick da drauf und wir geben euch jetzt mal unsere Kommentare.
Nee, haben wir nicht.
Und braucht ihr vielleicht auch gar nicht, so wie ihr arbeitet.
Ja, das wäre auch extrem kontraproduktiv. Mal ganz einfach ein Tipp. Das Kernproblem von Unternehmen, würde ich sagen, an dem Punkt, du hast es so ein bisschen angesprochen, ist so, oh, wir haben keine Innovation, was machen wir? Ah, wir hiren einen Innovation Manager. Mhm. Ja, oder einen Chief Innovation Officer oder irgendwie sowas. Ganz ehrlich, wenn man das macht, kann man es sofort lassen. Das ist der Punkt, wo alles stirbt. Wenn man anfängt, Leute zu hiren oder damit zu beauftragen, Innovation voranzutreiben, das muss aus dem Unternehmen herauskommen. Diese Aufgabe muss jeder haben, insbesondere der CEO und das Management-Team zu sagen, hey, wie schaffen wir unser Unternehmen voranzutragen? Weil, und das ist jetzt nicht nur mit dem Innovation Manager, aber dieses Unternehmen zu bauen, wo man sehr starke Strukturierung vorantreibt. Das ist, wir lieben ja alle immer erstmal schön, Org-Charts aufzumalen und dann kriegt jeder einen besonderen Titel und jeder liebt seinen Titel und dann schreiben wir immer noch mal vier Worte mehr dran, damit es möglichst spezifisch ist. Ja, das ist dann nicht nur Innovation Manager, sondern das ist Innovation Manager for B2B Products und keine Ahnung, Business Development.
Ja.
Das, was es aber faktisch bedeutet, ist, dass die Leute sich in immer engeren gedanklichen Korridoren bewegen. So, dann bin ich eben nicht mehr, ich bin nicht mehr generell dafür verantwortlich, irgendwas zu machen, sondern ich bin nur für Innovation verantwortlich. So, und dann setze ich mich erstmal hin und überlege mir, wie ich einen KI-Agent programmiere, damit er mir jeden Tag sagt, was Neues passiert, damit ich das dann in der Präsentation einmal alle 14 Tage dem Vorstand präsentieren kann. So, das ist dann schon mal so hauptsächlich meine Arbeit.
Ja.
Jetzt habe ich mich aber auf B2B spezialisiert, also muss ich sogar die Hälfte schon mir gar nicht mehr anschauen, sondern schauen wir nur noch diesen Teil an. Also, genau, also das ist so ein bisschen dieses Problem. Und das versuchen wir bei Octopus anders zu leben. Wir natürlich haben wir Org-Charts, aber eigentlich, und das ist so ein bisschen so ein Running Gag hier im Unternehmen, ist so, eigentlich würden wir ganz gerne komplett ohne Org-Charts arbeiten. Und eigentlich haben wir die auch nur, um zu wissen, okay, wie ist ungefähr eine Struktur im Unternehmen, und legen sie dann aber eigentlich weg in die Schublade und sagen, hey, hier jeder ist hier verantwortlich für alles. Wenn du eine gute Idee hast, wenn du eine Opportunity siehst am Markt, ja, und du bist vielleicht Social Media Manager, und du siehst hier aber, hey, andere Unternehmen reden hier drüber, dann solltest du, und das versuchen wir auch so immer umzusetzen, ich will nicht sagen, dass es immer klappt, aber dass du in der Lage bist zu sagen, hey, ich sehe hier was, ich kriege das irgendwie hoch eskaliert, beziehungsweise bin selbst in der Situation, um zu sagen, hey, wir sollten da was machen, wir sollten das auch umsetzen.
Ja.
Und das ist ein Punkt, wo ich mich immer wahnsinnig freue. Ich habe vorher gemeint, hier dieses Reporting-Deck, ich weiß auch immer nicht alles, dann schaue ich manchmal rein und dann lese ich immer Sachen, wo ich denke mir so, wow, okay, krass, was ist das denn für eine Initiative? Höre ich jetzt das erste Mal von, klingt aber mega. Und dann frage ich mal nach, um zu erfahren, was da umgesetzt wird und was gemacht wird. Und daraus kommt ja Innovation. Die Menschen zu befähigen, selber Entscheidungen zu treffen, Ownership zu haben, sich zu überlegen, was kann ich denn machen, um das Business voranzutreiben und nicht da zu sitzen und zu sagen so, boah, ja, wir müssen mal was Neues machen, aber der Innovation Manager hat mir jetzt nicht gesagt, was ich machen soll. Ja, mal gucken, ob er nächste Woche kommt.
Ja, wie komme ich, nehmen wir mal an, ich bin jetzt bei euch Mitarbeiter und ich arbeite vielleicht in irgendeinem Segment mit. Wie komme ich denn dahin, dass ich sagen kann, ich habe eine gute Idee und diese Idee hat Resonanz? In anderen Unternehmen wird das vielleicht vom nächsten Abteilungsleiter entweder abgefedert oder sogar abgegriffen im Sinne von, ja, ich kümmere mich drum und dann verkauft das vielleicht als seine Sache. Wie verhindert ihr das ganz praktisch?
Ja, das ist auch so ein bisschen, ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist halt eher Mindset. Also wie gehen wir mit Themen um? Wie reden wir mit den Menschen? Also gibt es, das Beispiel, das du jetzt gebracht hast, impliziert ja schon eine ganz klare hierarchische Strukturierung, wo man auch nur mit seinem Vorgesetzten oder mit dem jeweiligen Abteilungsleiter sprechen kann. Also ich sitze hier zum Beispiel, also wir haben hier eine Open-Office-Fläche. Ich sitze hier auch mitten auf der Fläche, so wie alle anderen aus dem Management-Team zwischen den Mitarbeitenden und den Mitarbeiterinnen. Da gibt es keine Trennung. Wenn jemand eine coole Idee hat, kann die Person zu mir kommen. Regelmäßig schreiben mir Leute auch Slack, unser internes Kommunikationstool, wenn sie eine Idee haben. Oder sie setzen es halt einfach um. Also diese alle zu befähigen, und das ist natürlich von oben nach unten, muss man jeden Einzelnen in den Gesprächen immer wieder kommunizieren. Hey, wir wünschen das so. Wir wollen, dass ihr eigene Initiative habt. Wartet nicht darauf, dass euch jemand eine Erlaubnis gibt. Schickt nicht irgendwo was hin und hofft dann, dass was zurückkommt, sondern setzt das einfach mal um.
Ja.
Und das sind jetzt Sachen im Arbeitsalltag, aber zum Beispiel ein Punkt dazu, sorry, ich komme gerade wieder zurück. Wenn man ein Reporting schon schreibt, ja, und sich die Mühe macht, was wir zum Beispiel, oder ich persönlich gar nicht mag, ist, wenn dann einfach nur Ist-Stände reingeschrieben werden. So, das und das ist passiert. So. Und dann ist immer die Frage, so, ja, super, und was machst du jetzt damit? So.
Ja, genau.
Ja. Das allein, das konstant zu sagen, weil das heißt ja schon, die Leute müssen drüber nachdenken. Und der erste Schritt ist sagen, so, naja, ich würde jetzt das machen. Und dann zu sagen, ja, super, dann mach's doch. Was hält dich denn davon ab? So. In den wenigsten Fällen, und auch das muss man immer wieder einfach kommunizieren und ganz klar machen, in den wenigsten Fällen ist es so, dass ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, die hier irgendwas macht, also oft ist es ja angstgetrieben. Ja, so, ich traue mich das nicht zu machen. Ah, ja. Ich weiß nicht genau, was passiert denn da, und ich weiß ja nicht. In den wenigsten Fällen, ich sage das auch mal ganz gerne, also fast niemand ist befähigt oder in der Lage, hier im Unternehmen Entscheidungen zu fällen, die das Unternehmen ruinieren. So, einfach nur, weil... So sind ja Unternehmen nicht strukturiert. Ich könnte das vielleicht machen, und selbst ich habe zumindest mal Merlin Schatz, unsere CFO, die daneben steht und sagt, Basti, das ist eine doofe Idee. Dann machen wir es nicht und reden wir drüber. Aber auch so jeder andere, also so von daher auch den Leuten zu sagen, hey, du kannst einfach mal was machen. Das wird schon nicht so schlimm sein, dass wir nachher alle keinen Job mehr haben, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass das was wird, ist sehr hoch. Ich habe übrigens da, wo ich sitze, direkt hinter mir so irgendwie halbwegs sicher an die Wand ein Riesenplakat gehängt, und da steht drauf, but what if it works?
Ja.
Ja. Das ist so mein Mantra.
Ja, cool. Das ist gut. Das heißt also, DNA ist es ja mittlerweile wahrscheinlich schon, obwohl es euch noch nicht ewig gibt, aber eine DNA, die ich auch spüren würde, wenn ich bei euch neu reinkommen würde.
Absolut, absolut. Und muss man auf der anderen Seite sagen, entweder passt es zu dir oder nicht, und das merken wir auch recht schnell. Also es ist nicht leicht, einen Job bei Octopus Energy zu bekommen, weil wir eben sehr stark danach auswählen, passt du hier rein vom Mindset. Wir haben das oft, dass Leute hier sind und sagen, nee, das ist mir zu viel Verantwortung, das ist mir zu wenig Struktur, das bin ich einfach nicht gewöhnt.
Ja.
Und dann ist es auch super fair. So, dann sagt man, okay, das klappt leider nicht. Aber eben, weil sich das nicht nur auf ein paar wenige beschränkt, auf das Innovationsteam oder das Projektteam oder keine Ahnung, wie die Unternehmen ihre Teams gerne nennen, sondern jeder, auch unsere Energy Specialists, also die Kolleginnen und Kollegen, die am Telefon mit unseren Kunden und Kundinnen telefonieren oder per E-Mail schreiben, haben eine extrem große Befugnis, direkt da in dem Call Sachen zu entscheiden und umzusetzen. Wir haben keinen Multilevel-Support. Hier rufst du an, und die Person, die du am Telefon hast, die kann dir mit all deinen Problemen helfen. Mhm. Die kann auch ganz klar sagen, hey Mist, da haben wir einen Fehler gemacht, absolut berechtigt, dass der Kunde sich beschwert, und kann sofort auch in einem gewissen Rahmen entscheiden, eine Entschädigung auszuzahlen oder was auch immer angebracht ist.
Ja. Passt. Alles andere wird mich auch überraschen. Abgesehen davon bin ich ja in Spanien euer Kunde, auch wegen solcher Sachen. Kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Kurz, Bastian, zu dir als Person, als Individuum zurück, Stichwort Energiemanagement in eigener Sache. Wie hältst du dich fit? Also gibt's irgendwelche Rituale? Auch das interessiert die Hörerinnen und Hörer ja immer, so im Sinne von, ja, wie sorge ich dafür, dass ich morgens, ich sag mal, wenn ich zur Arbeit gehe und dann in der Arbeit bin, dass ich das auch fokussiert machen kann, wenn ich das Thema Zuversicht, Zutrauen nochmal aufnehme, dass ich das einfach von innen nach außen ausstrahle. Gibt's Rituale, über die du sprechen magst, die du hast? Keine Ahnung, Tagebuch schreiben, meditieren, Sport treiben, was auch immer?
Ja, keins der genannten, lustigerweise.
Sondern?
Obwohl ich dringend mehr Sport machen müsste. Also es sind so ein bisschen zwei Sachen. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe zwei kleine Kinder. Und Was ich gemerkt habe, also schon ein bisschen längerem her, aber es ist so, dass ich was mir wahnsinnig hilft, ist so ein bisschen so, ich compartmentalize sehr stark zwischen Arbeits-Ich und Zuhause-Ich. Mhm. Und das hilft mir auch wirklich, wenn ich nach Hause komme, nicht erst zu sagen, okay, ich muss jetzt erstmal, keine Ahnung, was Sport machen oder Pause oder sonst was, sondern ich bin dann sofort mit meinen Kindern da und die kommen rein und danach setze ich mich hin und lese ein Buch, weil dann switche ich einfach in diese Rolle rein und ja. Die gibt mir halt auch Kraft und das mache ich auch wahnsinnig gern. Mhm. Und wenn ich auf der Arbeit bin, dann zählt erstmal nur die Arbeit für mich und dann bin ich in diesem Mindset. Das geht so weit, dass ich immer ganz gern, wenn ich auf der Arbeit bin, dann mache ich Terminkalender, plane dann das auch teilweise in den Abend hinein und sage, ja, nee, den Termin kann ich dann schon noch abends machen oder sowas. Und dann, wenn ich dann zu Hause bin und in mein Handy schaue, so nach dem Motto und das abends nochmal durchgeht, dann so, was soll das denn? Ja, so. Ja. So, dann lösche ich die Termine alle wieder raus, ja. Weil ich mir dann halt wieder meine Privatzeit ganz stark verteidige gegen quasi mein Arbeits-Ich, so in dem Szenario. Mhm. Und das ist so die eine Sache und halt wirklich auch, also gerade wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist und dann am Wochenende hauptsächlich ich mit denen, jetzt wird das Wetter ein bisschen besser, in die Berge fahren kann oder sowas, oder auch ins Schwimmbad, waren wir gestern, da hat man, also wenn man da engaged ist, dann ist das halt, das alles andere ist dann raus aus dem Kopf, ja, und das hilft halt auch wahnsinnig, so ein Reset zu machen und dann wieder aufzutanken, auch wenn es anstrengend ist mit kleinen Kindern. Ja. Das ist eine andere Art von anstrengend.
Wie macht ihr es in
was
der...
Was ich auch mache...
Ja?
So, sorry.
Ja, nee, du, nee. Gerne.
Genau, also und das andere, was ich mache, ist, ich treffe mich, ich habe eine Gruppe von Freunden schon seit, hier in München seit, 15 Jahren oder sowas, treffen wir uns einmal die Woche und bei einem von uns und hocken uns hin und wir essen und trinken zusammen und wir reden einfach über Gott und die Welt. Mhm. Das ist so die eine Hälfte vom Abend und die andere Hälfte vom Abend ist, dass wir zusammen Brettspiele spielen oder auch so wie Rollenspiele wie Dungeons and Dragons oder sowas. Also ich bin so ein bisschen ein Nerd. Mhm. Oder wenn wir uns mal nicht persönlich treffen können, dann zocken wir irgendwie über Internet am PC. Und es ist halt auch nochmal eine komplett, also es ist auch gedanklich komplett raus. Also es ist so ein absoluter Reset. Einmal in der Woche für mich, mit einer Gruppe von Menschen auch, die nichts mit meinem Arbeitsumfeld zu tun haben und auch nicht so, also natürlich sind es gute Freunde, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die regelmäßig auch mit den Kindern oder sowas zusammen sehe. Das ist nochmal eine ganz eigene kleine Welt, wo ich einfach wirklich komplett Energie tanken kann.
Ja, also finde ich, kenne ich aus dem Coaching, wenn ich mit CEOs arbeite, dann frage ich auch, ja, okay, was hast du für ein Hobby? Und zwar ein Hobby, wo du sozusagen auch ganz anders sein kannst. So, ne? Das ist ja, kommt bei mir rüber, was du sagst. Das sind dann auch die verschiedenen Ichs mit bestimmten eigenen Bedürfnissen und du hältst sie auch durchaus auseinander.
Ganz genau.
Ja. Finde ich ein gutes Rezept zur Abrundung, weil ich weiß, dass du einen harten Anschlag hast und ich gleich meine Stimme ölen muss mit dem nächsten Espresso, glaube ich. Vielleicht einen kleinen Ausblick. Welche Projekte hast du in diesem Jahr noch vor? Entscheide selbst, über welche Ichs du dann sprichst, ob du lieber über das Business sprichst oder über andere Sachen. Und gibt es etwas, was du, worauf du dich besonders freust in diesem Jahr noch?
Ja, also so beruflich ist es so ein bisschen mehr von dem, was ich gerade schon gesagt habe. Also wir haben einen Haufen spannende Themen, an denen wir arbeiten, auf die ich mich wirklich freue, dass wir sie auch in den Markt bringen können. Kann ich jetzt dann teilweise noch nicht so viel drüber sagen. Klar. Aber jetzt Anfang vom Jahr haben wir, also letzten Monat haben wir einen bidirektionalen Ladetarif auf den Markt gebracht, der extrem innovativ ist, an dem wir halt auch ein bisschen länger gewerkelt haben. Und da sind wir jetzt auch, also sowas macht halt wahnsinnig Spaß zu sehen, dass man so ein Produkt rausbringt und das halt umsetzt. Und da haben wir noch ein paar mehr in der Pipeline. Auch weiterhin einfach dieses Thema, hey, wie schaffen wir die Energiewende voranzutreiben? Also ich glaube, trotz all der bisschen Unkenrufe da draußen, dieses und nächstes Jahr, das werden so pivotal moments in der Energiewende sein. Wir werden einfach sehen, wie gerade Elektrifizierung immer stärker bei den Verbrauchern ankommt. Ja, Heimbatterien. Wir werden immer mehr EVs auf den Straßen sehen. So, da wird ein Momentum jetzt reinkommen, dass wenn wir zurückschauen in irgendwie 5 Jahren, werden wir sagen, oh, das war so der iPhone-Moment für die Energiewende. Das war, wo es so wirklich rüber geswitcht ist. Also darauf freue ich mich in dem Bereich.
Ja.
Und privat ist es so, meine Tochter, die kommt dieses Jahr in die Schule Und das wird ziemlich aufregend für alle und sehr spannend, aber da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Okay, cool. Übrigens, Stichwort Energiewende, ja, ich finde es gut, wir brauchen mehr Optimismus dort. Also jetzt keine kleinen blinden Optimismus, aber ich erlebe einfach in Deutschland immer mal so eine Extrempendelbewegung, wo ich auch sage, hey, viele Sachen sind doch schon eingeleitet, lass uns doch das weitermachen. Das ist doch sinnvoll. Also von daher, ich bin bei dir und an der Stelle kann ich uns quasi nur die Daumen drücken und sagen, dass das einerseits vernünftig weitergeht, aber auch mit einer gewissen Begeisterung. Ich unterscheide übrigens immer zwischen Leidenschaft und Begeisterung. Für mich ist Leidenschaft das, was Leidenschaft und Begeisterung ist das, wovon du sprichst und was bei mir auch ankommt, wo ich mir denke, mehr davon auch jetzt, also gerade in diesen Zeiten.
Sehr cool.
Ja, das heißt aber auch, wir können uns weiter auf LinkedIn-Beiträge von dir freuen, die eben auch kämpferisch, aber eben auch begeistert sind.
Absolut, anders geht's nicht.
Sehr cool, sehr cool. Gerne würde ich mit dir bei Zeiten vielleicht mal so in einem Jahr oder so ein Update machen und auch gucken, wie es weitergegangen ist, weil ich das, wie du sehe, ich glaube, dass die nächsten 12 bis 24 Monate durchaus einen positiven Ruck geben können, auch wenn viele Doomsayers vielleicht das Gegenteil behaupten. Da bin ich eher bei dir. Also ich bin da eher auch zuversichtlich, dass es da weitergeht. Also von daher, wenn du Bock hast, gerne bei Zeiten ein Update auch machen.
Absolut, freue ich mich drauf.
Sehr gut. Dann sage ich dir erstmal herzlichen Dank und dann bis die Tage.
Bis dann. Vielen lieben Dank dir. Tschüss.
So gerne. Ciao.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald.